Ihr dürft euch setzen. Ich grüße euch natürlich. Winston Churchill soll einmal gesagt haben, mit dem Geist ist es wie mit dem Magen. Man kann ihm nur Dinge zumuten, die er verdauen kann. Ich hoffe, dass ihr heute Morgen gut gefrühstückt habt und dass auch euer Geist adäquate Kost bekommt. Wir feiern heute Abendmahl. Für Jesus und für seine Jünger war das ein standesgemäßes Festtagsessen. Am Abend, natürlich. Für uns ist es ein Gedächtnismahl, ein Symbol. Ein Fest, das uns an Jesus erinnert. An sein Opfer für unsere Schuld und an sein Versprechen, wiederzukommen. Abendmahl ist für uns mehr Nahrung für den Geist als für den Magen. Und so soll es heute auch sein. Ich möchte mit euch über einen Text sprechen, der auf den ersten Blick vielleicht nur wenig mit Abendmahl zu tun hat. Ich meine allerdings, dass vieles, wofür das Abendmahl steht, in diesem Text, in diesem Abschnitt sehr deutlich wird. Für mich entdecke ich darin, dass das Abendmahl für die Jünger nicht nur eine besondere, seltene Symbolhandlung war, sondern ein Lebensstil. Abendmahl als Lebensstil. Schlagt mit mir bitte auf Apostelgeschichte 2. Wir finden dort eine Situation in der Bibel, in Apostelgeschichte 2, in der Jesus seine Jünger gerade verlassen hatte. Und sie, dieses kleine, orientierungslose Häuflein Menschen, hatten gerade den Heiligen Geist bekommen und nun waren sie wie verwandelt. Der Fischer Petrus konnte feurige Reden halten. Zu Tausenden hörten die Menschen zu und sie hörten nicht nur, sondern sie veränderten ihr Leben. Und schon bei der ersten Predigt am ersten Tag ließen sich 3000 Menschen von der Begeisterung der Jünger anstecken. Das ist Gemeindewachstum. Und was uns heute beschäftigen soll, das ist, wie diese Riesengemeinde miteinander umgegangen ist. Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter allen, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wow. Was für eine Zeit. Was für eine Stimmung, Dynamik, Kraft. Ich wäre gern dabei gewesen. So stelle ich mir die ideale Gemeinde vor. Klare Botschaft, harmonische Gemeinschaft, Gütergemeinschaft, mitreißende Spiritualität. Wenn wir uns nüchtern betrachten, dann stellen wir fest, dass unsere Realität anders aussieht. Wir fragen uns auch, ob das, was da in der Apostelgeschichte beschrieben wird, überhaupt möglich ist und auch, ob wir das überhaupt wollen. Unseren Besitz verkaufen und den Scheck dann in den Klingelbeutel stecken? Auch wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, merken wir ganz schnell, dass sich da etwas geändert haben muss. Wenn die Witwen sich beschweren, weil sie bei der Versorgung übersehen werden, oder wenn von der Distanz zwischen den jüdischen Christen und den Christen anderer Völker die Rede ist, dann ist das nicht mehr das, was wir hier in unserem Text finden. Außergewöhnliche Ereignisse, so wie diese erste Ausschüttung des Heiligen Geistes, erzeugen eben eine ganz außergewöhnliche Dynamik, eine eigene Dynamik. Und diese Dynamik lässt sich nicht produzieren. Es gelingt uns auch nicht, diese Stimmung festzuhalten. Sie gleitet uns aus den Fingern. Der Alltag holt uns ein. Und so ging es auch den Christen damals. Ich erinnere mich daran, wie begeistert ich Ende 1989 war. Es war etwas passiert, das mein bisheriges Weltbild gründlich verändert hatte. Die Mauer war weg und schon nach kurzer Zeit konnte man tatsächlich wieder von Deutschland reden. Ich war damals 13. Mein Bruder und ich haben eine schwarz-rot-goldene Fahne gehisst. Den Hammer und Zirkel im Ehrenkranz, da war ein Aufnäher drauf, den hatten wir fein säuberlich abgetrennt. Und dann wehte in unserem Garten an der Bundesstraße an einem selbstgefällten krummen Haselnussstock die erste Fahne, die ich je gehisst habe, und zwar auch die letzte. Von Euphorie war danach in Deutschland lange nichts zu spüren. Ich habe so den Eindruck, dass heute eher Frustration, Resignation den Alltag bestimmen, unterbrochen vielleicht von kurzen Wochen im schwarz-rot-goldenen Fußballtaumel. So langsam haben wir uns an Krisen gewöhnt, haben uns ein dickes Fell zugelegt. Aus erwartungsvoller Euphorie ist beschäftigte Gleichgültigkeit geworden. Wir können uns eben nicht ständig mit den Sorgen dieser Welt herumtragen. Das macht uns kaputt. Und wenn ich so schaue, dann scheint es auch keinen Unterschied zu machen, ob unsere Politiker schwarz oder rot sehen. Manchem, der nach Alternativen sucht, nach dem, was fehlt, was anders werden muss, kommt links oder rechts außen gerade recht. Und dann kann sich dann auch mal ein Bundesbanker in seiner Sorge um Deutschlands Zukunft verbal verrennen. Wir hatten das gerade diese Woche, letzte Woche. Was uns wirklich fehlt, sind allerdings Frauen und Männer, die echte Werte haben. Ein Fundament, auf das sie bauen können, eben auch in Krisenzeiten. Wir brauchen Frauen und Männer, die Wort halten und Worte, die sie nicht halten können, zurückhalten. Wir brauchen Frauen und Männer, die nicht glänzend scheinen, sondern strahlend sind. Vorbilder, an denen man sich messen und auch mal reiben kann. Ach ja, wer solche Forderungen stellt, muss sich auch fragen, ob er ihnen selbst gerecht wird. Und an dieser Stelle werde ich ganz kleinlaut. Wissen, was gut und angebracht wäre, reicht eben nicht. Ich muss es auch tun. Ja, am Anfang haben wir große Ideale. Die Jünger hatten sie. Sie spürten, dass die Welt erreichbar war, weil der Heilige Geist ihnen Kraft gegeben hatte. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs glaubten viele, einer goldenen Zukunft entgegenzugehen. Wir selbst, wir träumen, wir haben Vorsätze, große Pläne. Die Realität sieht oft ernüchternd anders aus. Und was machen wir nun mit unserem Text in Apostelgeschichte 2? Gemeinde ist nicht so, wie sie hier beschrieben ist. Aber könnte sie so sein? Waren die Apostel Träumer? Wir Deutschen vor 20 Jahren. Ich mit meinen guten Vorsätzen. Der Wirtschaftsjournalist Johannes Groß meinte, wenn ich glaube, habe ich nichts zu verlieren. Wenn ich nicht glaube, habe ich nichts zu erhoffen. Glauben wir? Haben wir Hoffnung? Ist es möglich, dass diese Gemeinde einen Unterschied in Hamburg macht? Ist es möglich, dass dein Handeln Menschen inspiriert, sich Jesus anzuschließen? Ist harmonische Gemeinschaft, so wie wir sie in unserem Text finden, möglich? In diesem Textabschnitt wird uns berichtet, dass die ersten Christen das lebten, was Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl vorgelebt hatte. Sie pflegten innige Gemeinschaft und sie waren füreinander da. Als Jesus vor dem Mahl seinen Jüngern die Füße wusch, empfanden diese das nicht nur als unangenehm, sondern geradezu ungeheuerlich. Da wurden gesellschaftliche Normen auf den Kopf gestellt. Füße waschen war Arbeit für Knechte, nicht aber für Herren, für Lehrer, für den Rabbi. Das Weltbild der Jünger wurde umgeworfen. Wieder einmal. Das war eine Spezialität von Jesus. Es wird uns nicht schwerfallen, diese Empörung von Petrus zu verstehen, der um keinen Preis von Jesus gewaschen werden wollte. Füße waschen ist an sich ja schon unangenehm. Vielleicht kennst du das. Aber dann noch von jemandem mit Rang und Namen? Ist es nicht entwürdigend? Jesus diente seinen Jüngern, der Lehrer den Schülern, der Chef den Angestellten, der Hohe den Niedrigen. Dienst. Wer redet heute noch vom Dienen? Wir wollen doch nicht dienen, wir wollen herrschen, Macht haben, emanzipieren. Und auf dem Weg nach oben ist jedes Mittel recht. Und so werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Und so, genau so kennen wir unsere Welt. Und nicht nur die, genau so kennen wir uns. Gottes Weltordnung ist eine andere. In Apostelgeschichte 2 wird sie uns vor Augen gemalt. Wir lesen von harmonischer Gemeinschaft, von echtem Interesse aneinander, von Hilfe füreinander, ohne Vorbehalte und ohne Rangordnung. Die Häuser und Wohnzimmer stehen offen. Es wird gemeinsam gebetet, gegessen, gesungen und Gott gelobt. Man bringt sich gern ein, hilft mit, dient. Es ist eine Ehre, denn so hat es Jesus gemacht. Und wer dient, wird hoch geschätzt. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Er wünschte sich, dass sie es untereinander genauso tun. Jesus ist unser Vorbild. Er als Schöpfer dieser Welt empfand es als Ehre, staubige Fischerfüße zu waschen. Für ihn ist Dienst einer der Grundwerte für eine gelingende Gesellschaft. Unsere Füße heute sind nicht staubig, vermute ich mal. Eigentlich ist es nicht notwendig, sie hier zu waschen. Dass wir es dann gleich trotzdem tun, das soll uns ganz bildlich vor Augen halten, wie wertvoll eine dienende Einstellung ist. Das mag uns fremd sein, ungewohnt, vielleicht auch unzeitgemäß, seltsam. Aber genau das kann der Punkt sein, an dem wir herausgefordert sind. An dem wir uns einlassen auf etwas Neues, anderes, an dem wir lernen können. Die Fußwaschung ist für uns eine Symbolhandlung, die uns einen fundamentalen Wert veranschaulicht. Nämlich den, dass wir alle Minister sind, Diener. Wenn wir wollen, dass unser Leben, auch unser Leben als Gemeinde gelingt, dann sind wir gut beraten, wenn wir uns die scheinbar so utopischen Zustände in der Urgemeinde zum Vorbild nehmen. Und neben dem Dienst füreinander, den wir durch das Füßewaschen zum Ausdruck bringen wollen, praktizierten die ersten Christen im Text noch zwei weitere wichtige Dinge. Und auch die lassen sich aus dem Abendmahl ableiten. Gemeinschaft und Gebet. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Vers 46, sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Als Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl feierte, da ging es auch um gemeinsame Zeit. Zeit mit Freunden. Später am Abend, noch kurz vor seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane, da wird das nochmal ganz deutlich, dass Jesus selbst Gesellschaft brauchte. Er bittet, er bettelt förmlich seine Jünger, noch ein bisschen mit ihm wach zu bleiben und zu beten. Wir Menschen brauchen einander. Jesus ging es da nicht anders. Und eine der wirkungsvollsten und angenehmsten Methoden, einander besser kennenzulernen, Gemeinschaft zu pflegen, ist das Essen. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann entdecken wir auch Jesus immer wieder beim Essen. Im Haus der Gelehrten, in den Häusern der Außenseiter, im Freien, im gemieteten Festsaal oder bei Freunden. Gemeinsam mit seiner kleinen Schar von Jüngern, zusammen mit einer Hochzeitsgesellschaft oder mit Tausenden von Zuhörern. Jesus verstand es, beim Essen Menschen zu erreichen. Er machte sie sich zu Freunden. Für ihn war Nahrungsaufnahme nicht nur eine lästige Notwendigkeit, sondern ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Ich habe die Eltern meiner Frau beim Essen kennengelernt. Sie mich auch. Meine Schwiegermutter ist wirklich eine fantastische Köchin. Und so ist es ein Genuss und einfach herrlich, am Sabbatnachmittag mit Familie und Freunden am Tisch zu sitzen und die Leckereien zu genießen, zu reden. Manchmal ging es auch hoch her. Ich habe nicht alles verstanden. Aber man muss auch nicht immer einer Meinung sein und auch nicht zu allem Ja und Amen sagen. Hin und wieder sind eben auch die Ansichten der anderen schwer verdaulich. Aber wenn sie gut gemischt und gut gewürzt mit Tee und Kuchen den Weg in unser Innerstes finden, dann kann das trotzdem die Beziehung stärken, statt sie zu belasten. Der Volksmund sagt, Liebe geht durch den Magen. Warum also nach dem Abendmahl und dem Keks unten im Grindelcafé nicht noch ein paar Leute zum Essen mit nach Hause einladen? Du hast nicht aufgeräumt? Nichts Besonderes gekocht? Das ist egal. Gemeinsame Zeit ist viel wichtiger als ein makelloses Image, eine gut aufgeräumte Wohnung. Und auch für Familien ist das gemeinsame Essen eine kostbare Zeit. Wie schade ist es, wenn es ausfällt oder vom flimmernden Familientempel regiert wird, dem Fernseher. Die Zeitschrift Eltern hat vor einiger Zeit eine Umfrage zum Thema Was ist Kultur gemacht? Und darin meinte ein 12-jähriger Realschüler, in unserer Familie herrscht total Kultur. Wir beten vor dem Essen. Jeder hat eine Serviette. Es wird beim Essen nicht ferngesehen, wie das die Unkultivierten tun. Unkultivierte schauen beim Essen fern. Jetzt wissen wir es. Essen fassen eignet sich hervorragend für soziologische Studien. Habt ihr schon einmal beobachtet, wie es zugeht, wenn eine hungrige Gruppe zum Essen geht? Manchmal findet man da keinen großen Unterschied zu Tieren. In meiner Jugendzeit hatten wir mal 40 Fleischhühner. Ihre Bestimmung war Fressen. Sie waren zahm und sie waren sehr gefräßig. Wenn die gefüttert wurden, dann haben sie sich aufgeplustert, so groß und fett und breit gemacht, wie es nur ging, und sich mitten in den Futtertrog gesetzt. Dann haben sie gefressen, bis das, was sie gerade im Schnabel hatten, nicht mehr geschluckt werden konnte. Und genau so sind sie dann eingeschlafen. Wenn sie aufgewacht sind, haben sie weitergefressen, selbstverständlich. Es war genug für alle da. Wir waren nicht knausrig. Aber jedes dieser Hühner benahm sich so, als hätte es seit Jahren nicht mehr gefressen. Nun war Fressen ihre Bestimmung und zugegeben, ihren Job, den haben sie wirklich gut gemacht. Schnell fett werden und dann selber gefressen werden. Manchmal muss ich an diese Hühner denken, wenn ich sehe, wie Leute sich ihre Teller vollknallen. Beim Potluck zum Beispiel. Das andere leer ausgehen, wird dann gar nicht gemerkt. Nun, solche Negativbeispiele, die finden wir schon in der Bibel. Der Apostel Paulus musste in einem seiner Briefe an die Korinther den Leuten dort Tischkultur und soziales Verhalten beibringen. Bezeichnend finde ich, dass es da auch ums Abendmahl geht. Und auch da haben sich Leute in der Gemeinde benommen wie unsere Hühner. andere gingen leer aus. Könnt ihr euch vorstellen, dass so die Gemeinschaft der ersten Christen beim Brotbrechen aussah? Wohl kaum. Wenn wir nun beim Abendmahl Brot und Wein zu uns nehmen, dann geht es nicht darum, satt zu werden. Das ist zwar wichtig, aber es bleibt euch überlassen, einander einzuladen und zu bewirten. Jesus gab seinen Jüngern und uns mit Brot und Wein eine Symbolik mit auf den Weg, in der bewusst wird, wie wichtig wir ihm sind. Brot und Wein erinnern uns daran, dass er seinen eigenen Leib und sein Blut aufgab, damit wir in der Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Jesus diente bis zum Äußersten, weil er uns liebt. Genau dieses Wissen haben auch die Christen der Urgemeinde lebendig gehalten, indem sie gemeinsam zu Gott beteten. So wichtig wie das Essen für unseren Magen, so wichtig ist eine enge, bewusste, persönliche Beziehung zu Gott für unsere Seele. Das Abendmahl ist ein Symbol der Hoffnung. Ein Symbol der begründeten Hoffnung auf eine harmonische Gemeinschaft am Tisch Gottes. Es erinnert an die vergangenen großen Rettungsaktionen Gottes, aber genauso erinnert es und lässt uns voranschauen, vorausschauen, darauf hoffen, auf die endgültige Befreiung bei seiner Wiederkunft. Ein Mensch, der keine Hoffnung hat und sich dessen bewusst wird, hat keine Zukunft mehr. Wir haben eine Zukunft, weil wir einen Gott haben, der uns eine feste Hoffnung geschenkt hat. Symbolisch besiegeln wir das heute erneut. Wir machen das, indem wir an seinen Leib und an sein vergossenes Blut denken, indem wir symbolisch teilhaben an seinem Reich. Wir haben in diesem Text gemerkt, dass so vorbehaltloser Dienst mit harmonischer Beziehung in der Gemeinde und mit Gott bei uns nicht Realität ist. Wir sind nicht wie die Urgemeinde. Ich wünsche mir, dass wir diese Erkenntnis nicht schönreden, sondern dass wir sie schmerzlich wahrnehmen. Wer schön redet, verleugnet. Aber wer angesichts seines Mangels Schmerz empfindet, der ist bereit, sich von Gott Größeres schenken zu lassen. Der ist bereit für Veränderung. Und ich finde, ein wesentlicher Unterschied der Christen zu Menschen, die Gott nicht kennen, ist doch der, dass wir scheitern dürfen. Und dass wir trotz Versagen immer wieder voller Hoffnung zu Gott kommen und einen Neuanfang machen können. Wenn unser Leben und mit ihm auch unsere Gesellschaft gelingen soll, dann muss unsere Erwartung immer größer sein als unsere Erinnerung. Dann müssen wir positiv nach vorn schauen. Dann muss unsere Hoffnung größer sein als unsere Sorge. Wir geben uns nicht zufrieden mit unserem erlebten Mangel. Wir erwarten mehr. Wir erstreben mehr. Wir haben Hoffnung. Hoffnung für unsere Gemeinde, unser Land und für uns selbst, hier und jetzt. Und ja, auch Hoffnung auf die Ewigkeit bei unserem Gott. Auch wenn wir heute noch nicht Angesicht zu Angesicht mit Jesus am Tisch zu Abend essen, haben wir bereits eine Einladung dazu. Wir sind geladene Gäste am Tisch Gottes. Wir werden dabei sein. Daran erinnert uns dieses symbolische Abendmahl. Auf Dienst, Gemeinschaft und Gebet in ihrer Vollendung können wir im Moment nur hoffen. Aber lasst sie uns trotzdem erwarten und danach streben mit aller Kraft. Amen.